Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 168 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Berancic.
Guten Tag.
Ja, heute geht es mal wieder um Meta. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Meta und AI, um Quest. Es geht um Fußball mit FIFA. Es geht um Unity Engine, die ein bisschen Führerschein macht, ein paar Schritte, wieder ein paar Schritte zurück und eine Kehrtwendung und trotzdem alle verrückt macht. Um The Creator, wieder mal ein guter Science-Fiction-Film. Und Counter-Strike 2 ist auch noch rausgekommen. Habe ich 5 Minuten gespielt. Und schon mal einfach ein Match müssen skippen nachher. Die gehen zu lang. Einfach nur für euch, damit ich euch einen frischen Eindruck geben von dem neuen Counter-Strike. Spoiler, allzu viel kann ich nicht sagen.
Counter-Eindruck.
Ja, genau. Also komm, wir springen doch gerade rein in unsere News.
News. News aus der Tech-Welt.
Dort hat nämlich gestern Meta wieder mal eine grosse Sause gehabt, wo sie unter anderem Hardware, aber fast spannender ist vielleicht die ganze AI-Sache. Da habe ich eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie dort das auch schon am planen, was auch immer. Vermutlich haben sie es schon gehabt. Irgendwie ist ja auch logisch, weil eben, ich finde, wir haben schon lange nicht mehr über AI geredet. Darum ist echt klar, dass Meta gefunden hat. Wir haben 28. Aber zu dem später. Genau, sie haben die Meta Quest 3 vorgestellt, ihre VR-Brille. Und ich eigentlich jetzt gar nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Sie ist 40% dünner, es ist schwerer, also sagen wir etwa gleich schwer wie die Meta Quest 2, doppelt so schnell. Die haben so eine gute, also noch eine beeindruckende Tech-Demo gezeigt. Tech-Demo. Einfach The Walking Dead, ich weiß gar nicht, wie das Game heisst, aber so Side by Side, Quest 2 und Quest 3. Und dort musst du sagen, okay, das ist wie Tag und Nacht. Das ist, noch nicht PC-Grafik, das schon nicht. Aber ist schon immer noch ein Mobile-Chip, yeah. Ist so ein All-in-One-Headset. Aber ja, grafisch hat sich recht etwas gemacht. Ich habe jetzt übrigens auch Xbox Cloud Gaming.
Also einfach in 2D, das ist so wie ein grosser Screen vor dir.
Genau. Das finde ich verpfuchs, weil, also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, mit diesen VR-Brillen Zeugs schauen, ich meine, das eben, können wir dann mal schauen, wenn die von Apple da ist, wenn die Qualität wirklich so high-end ist, aber bis jetzt.
Also du meinst Zeug schauen, Games oder Film? Oder,
ja, weißt du, 2D? Ja genau, Film oder einfach wirklich 2D-Sachen, weil die Xbox Cloud Gaming Sachen, das sind ja nicht, das sind keine VR-Games.
Ja.
Oder? Du spielst dann Forza Motorsport oder irgendeins. Einfach irgendein normales FIFA. Irgendein 2D, ein normales Spiel.
Ja.
Spielst du einfach auf einem grossen Screen.
Ah, das kannst du so. Also auf dem, ich bin
zu Dingen. Genau. Du kannst, also eigentlich sind ja alle Games, die du dort aus dem Store runterlässt, sind VR-Games.
Mhm.
So umhüllend.
Okay.
Und wenn du jetzt aber, keine Ahnung, wenn du am PC anhängst oder so und so würdest du das Games. Ein Nicht-VR-Game könntest du, glaube so auch spielen. Bin ich zwar, habe ich noch nie gemacht. Aber eben jetzt kannst du die Xbox Cloud Gaming Games streamen.
Mhm.
Und die sind halt einfach auf einem grossen Bildschirm dann.
Okay, okay. Also, ja.
Lass den Brillen an und schaust Fernsehen.
Ja, das ist. Habe ich auch schon gesehen, so an der IFA habe ich ein paar so Prototypen gesehen, die wirklich ein bisschen so sonnenbrillenmäßig sind. Ich stelle mir vor, dass so eine, die Meta Quest ist einiges besser und fortschrittlicher und überhaupt nicht sowieso. Aber das Prinzip hat mich nicht so überzogen. Also ich finde einfach nur, der Stand der Technik ist im Moment extrem tief. Also ich habe es bei Huawei gesehen, ich habe es bei TCL hat auch so eine Brille gezeigt. Und wie du sagst, die Idee ist, ich lege die Brille an und habe dann nachher das Bild, den Film vor mir, als ob ich im Kino hocken würde. Und das Feeling ist huere nicht geil irgendwie.
Hey, zu dem kommen wir dann in einem Monat vermutlich. Aber da das Handheld von Lenovo, der neue, der Legion Go,
den
kannst du auch eine Brille dazu haben. Und es geht so Steine, zum Beispiel für Steam Deck, also kannst du mit anderen brauchen.
Ja.
Und dann hast du halt unten dein Handheld und oben drauf schaust du es aber auf einem grossen Screen. Und das sage ich tatsächlich noch easy. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe einfach keinen Bock.
Nein, ja, das ist echt umständlich. Nochmal etwas mitnehmen und das anschliessen und dann, nein, komm.
Ja, und ich glaube, das gilt eben auch immer noch für die Meta Quest 3, weil eben, was ich so in den, bei der Verge habe ich es vor allem gelesen, die haben sie halt schon ausprobieren können. Sie haben auch gesagt, es ist halt immer noch einfach so ein klobiges Headset, auch wenn es jetzt kleiner geworden ist. Es ist, das Gewicht ist immer noch das gleiche. Du leistest auch immer noch gleich an mit dem Headstrap hier. Es gibt zwar, glaube ich, du kannst zusätzlich ein Elite-Montageteil kaufen, das ist ein bisschen bequemer, aber da ist PlayStation VR 2 sicher immer noch bequemer. Preislich für 128 GB-Version, Gigabyte, 500 Stutz. Ist, glaube ich, zeitlich das teurer als die aktuelle. Ich glaube, die ist, was gar nicht, was wir sie verkaufen, aber und 650, also Stutz Dollar, mal schauen, was sie bei uns kostet, für die 512 GB-Version. Und ich fand 128 ist, das ist einfach wenig, wenn du
das Spiel installierst. Ich sagen, oder? Wenn du alles lokal installierst, ist 128 ja nichts. Also dann musst du fast 512 nehmen, oder?
Ja, genau, wenn du jetzt schon Zeug installieren. Aber eben, du kannst natürlich auch für das ganze Mixed Reality, das haben sie gepusht, oder? Das hat ja, wenn du Bilder mal gesehen von dieser Brille, sie hat ja wie vorher also drei Striche, sieht eigentlich noch witziges Design aus.
Ja.
Und dort sind Farbkameras drin, plus ein Tiefensensor. Weil du musst jetzt nicht mehr zwingend deinen Weg, weißt du, normalerweise tust du deinen Bereich einzeichnen mit deinen, du hast ja zwei Controller. Und dann lässt du die Brille an, dann schaust du an den Boden und zeichnest den Bereich ein, wo du nicht irgendwo die Möbel anschlägst.
Okay, also das zeichnest du selber ein?
Ja, genau, du machst einfach wirklich, das ist noch lustig, du malst wirklich so geschwind, machst einen Kreis um dich herum und malst einfach an allen Objekten vorbei. Und das ist nachher dein Bereich, wo, wenn du aus dem Bereich gehst, kommt zum Warnung.
Okay.
Das ist echt, das haben alle ähnlich. Und jetzt mit dem tiefen Sensor merkt es das selber. Aber was auch die bei The Verge gesagt haben, das ist immer noch ein bisschen besser, wenn du es noch ein bisschen nachzeichnest.
Sicher ist sicher, ja.
Ja, genau. Ja. Genau, Auflösung 30% höher als die letzte. Und mit dem auch ein bisschen höher als PlayStation VR 2. Ich glaube, das war aktuell die hochauflösendste gewesen. Aber eben, PSVR 2 hat immer noch so OLED. Das ist halt dort.
Ah, das hat kein OLED hier, okay.
Nein, das, also das ist nie gestanden. Das ist garantiert immer noch so ein
LCD. In dem Fall nicht, weil es nie steht.
Ja, ja, weil. Und auch eben, immer noch 120 Hz Bildwiederholrate. Dafür 15% mehr Sichtfeld. Das ist überall einfach ein bisschen besser. Aber immer noch kein Eye-Tracking oder Face-Tracking, was ja ihre Quest Pro, die ganz teure, die hat das.
Stimmt, ja.
Und kommt am 10. Oktober. Und ja, eben, Controller sind auch neu, die haben jetzt nicht mehr die haben so Bügel gehabt, die alten. Jetzt haben sie, das sind halt auch Sensor, also zum Tracken gewesen. Und jetzt braucht es das auch nicht mehr, jetzt sehen sie endlich aus wie die von der eben auch Quest Pro, aber haben auch keine Kameras drin, die hat eben zusätzliche Kameras drin. Dafür habt ihr vermutlich den
Akku. Wie sind die jetzt tracken, also wenn es keine Sensoren und Kameras gibt? Einfach...
Im Headset hat es, also meine, die Geräte selber wird ja schon Sensor drin haben, Controllers. Und das Headset wird.
Also haben sie gleich noch gesehen. Okay. Also es ist einfach nicht mehr der Bügel oben dran, wo die LED-Sensoren drin sind.
Also ich weiß es im Fall nicht, aber ich vermute schon, dass die noch irgendeinen Sensor drin haben. Aber ja, offenbar braucht es einfach den fetten Bügel nicht mehr. Trackt es halt irgendwie anders. Und das hat, also ich finde, die Controllers von der Quest Pro, die hätte ich es gerade hinten. Die sind recht cool, die sind wirklich easy bequem. Genau, und eben, sie haben vor allem das Mixed Reality den Post, eben, dass du kannst wieder durch die Brille schauen kannst, oder? Das ist ja bei der Quest 2 ist das noch schwarz-weiß, was haben wir gesehen, oder? Also einfach ohne Farbe und sehr körnig. Und jetzt sechs, längst nicht auf dem Niveau von dieser Apple-Brille, wo die einen haben ja die schon können vergleichen können, also nicht eins nacheinander, aber. Gewisse Leute haben die Apple-Dinger schon können brauchen. Die haben gesagt, das hätte es natürlich schon nicht.
Okay, aber die Apple-Brille ist notabene auch einiges teurer, oder?
Genau. Kostet irgendwas sechsmal mehr, oder weißt du,
nicht, was sie wirklich kostet. Okay.
Aber das sage ich wirklich gut. Du kannst auch wirklich gut auf dem Handy jetzt etwas lesen und so, oder Brille und ist halt farbig. Aber der Nutzen ist halt immer noch, weißt du, das haben sie, glaube ich, immer noch nicht so recht angebracht. Ich meine, du kannst nachher in deinem virtuellen Raum kannst so Wetter-Widgets und Objekte an Stellen, so virtuelle, wo dann nachher wieder dort sind. Also weißt du, kannst auf dein Büro, dein Pult, wo du ja siehst, dort brüllen, kannst du noch ein Figürchen an Stellen oder irgend so einen Scheiß. Und da eben ein paar Widgets, die dir das Zeug anzeigen.
So Mixed Reality Games haben sie ja gezeigt, oder nicht?
Ja, aber irgendwie sagen das, also eben das Assassin's Creed Nexus, heißt es, glaube ich, das haben sie gezeigt. Das kommt ja aber auch.
Aber also ich meine, nicht voll.
Aha, Mixed Reality, genau. Nein, da habe ich gar nichts gescheit gesehen. Okay. Also ja, weißt du, so die typischen solche Tech-Demos, wo es irgendwie so ein Spielfeld vor sich, ja. Wo kannst du ein bisschen. So das Typische, wo du einfach ein bisschen anhockst auf dem Sofa und dann spielst du es kurz. Typisch, das zeigst du irgendwie einem jemand, aber nichts, das sage ich nichts, weißt, wo wie so die richtigen VR-Games, sage ich. Sagen alles solche Gimmicks gewesen.
Ja, tönt jetzt nicht mega gehypt, oder sehe ich das falsch? Also.
Ich meine, ich bin nicht der mega VR-Afficionado. Mhm. Ich finde es, jedes Mal, wenn ich es brauche, finde ich es noch geil und habe aber immer mit dem gleichen Ding, dass man es einfach, es ist immer noch mühsam. Ich finde, solange es mühsam ist, brauche ich es nicht viel. Brauche es immer, wenn etwas Neues kommt oder mal ein cooles Game, dann brauche ich es wieder, finde es witzig.
Ja,
ich
habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen so Kosten und eben, wie du sagst, Nutzen. Ist noch ein bisschen, ich glaube, für mich noch ein bisschen weit auseinander. Es kostet irgendwie, wenn es soll wirklich gut aussehen, eben so wie bei Apple, dann ist es einfach schweineteuer.
Ja, ja.
Und wenn es einigermaßen bezahlbar ist, wo ich würde sogar sagen, hey, im Fall, das können wir noch vorstellen, vielleicht so mal zum Ausprobieren, zum Reinkommen, zum mal die Welt ein bisschen kennenlernen, lese ich aber immer wieder, ja, aber dafür kannst du das nicht, dafür ist das sehr gehörig, und dann weiss ich schon genau, ja, dann würde ich es auch nicht brauchen, oder? Und
es ist vor allem so etwas, ich kann es dir auslehnen, du brauchst es zwei Wochen, findest du es witzig, und dann hast du es im Fall gesehen.
Ja.
Ich habe es wirklich mit all meinen Kollegen, es ist mit allen gleich, die ich kenne. Und ich meine, Domi, du brauchst schon deine PSVR vielleicht noch eher mal ab und zu, aber vermutlich auch nicht
viel. Ja, schon nicht mega oft. Ja, es sind ja auch Monate oder eineinhalb Monate kommt mal vielleicht etwas Neues raus, das ich ausprobiere. Aber das ist dann auch so, dass du ein paar Tage spiele und dann wieder wegpacken. Es ist ein Aufwand, das aufzustellen, ja. und sich ja, Zeit zu nehmen, in die Welt einzutauchen, das Zeug drauf zu tun auf den Kopf. Und das ist einfach ein Aufwand, ja.
Du musst richtig Bock drauf haben.
Ja, weil ich meine, so ist du flat zu singen. Genau, du kommst aufs Sofa, genau. Controller für den Tisch, das ist schon,
genau, oder? Das ist so. Und bei mir kommt dann eh noch mit dem hohen Motion Sickness dazu. Wenn ich Games spiele, die wirklich rasant sind und ich hocke aber auf meinem Sofa, dann ich habe Star Wars Rogue Squadron, wo der rausgekommen ist. Ich habe so Hoffnung, ich habe das Game so. Das ist wirklich eines meiner meist antizipiertesten Games ever gewesen. Vor allem wegen der VR-Möglichkeit. Und ich war so enttäuscht gewesen, wo ich nach 10 Minuten gemerkt habe, shit, es geht nicht. Es ist so schade.
Man gewöhnt sich eben mit der Zeit dran. Und das ist eben auch ein Nachteil, wenn es eben nicht regelmäßig macht. Ja. Du brauchst immer die Angewöhnphase. Oh, okay. Das ist mühsam.
Ja, das ist so.
Genau, sie haben noch andere Brille vorgestellt, und zwar so Smart Glasses.
Also ja,
die kommen wirklich wieder. Meine TikTok hat ja welche schon länger, oder? Die ich zwar noch nie in echt gesehen habe. Und sie haben auch welche, ich habe gar nicht gewusst, dass die schon mal welche hatten, Meta.
Ah, ja?
Die haben irgendwie Stories geheissen. Und das sind wirklich einfach Sonnenbrillen. Oder? Sieht aus wie eine Sonnenbrille, wird auch von Ray-Ban designt.
Ah.
Und Ray-Ban, wie auch immer. Und haben aber kein Display. Also ist nicht so wie wie die Google Glasses, weißt du, so oben links ein kleines Display gehabt, du kannst Zeugs ablesen. Mhm. Die sind wirklich, du kannst telefonieren mitnehmen, du kannst Musik hören, du kannst livestreamen. Es scheint wirklich so ein bisschen für Content Creators mal wieder, oder? Einfach.
Ja.
Weil du, und das hat dann eben, du kannst einen Livestream auf Instagram, das haben sie dann auch bei Food Words, haben sie können testen. Mhm. Und es würde dir dann sogar einen Kommentar vorlesen. Weil du kannst ja nicht selber lesen, du siehst es nicht, oder? Weil eben, so viel ich weiß, also, ich habe das eben nie gesehen. Ich habe wirklich die Meinung, es hat kein Display. Ich habe nie etwas gesehen dazu. Meta Smart Glasses.
Also, okay,
das ist, glaube ich, der Name.
Ja.
Und genau, hat einfach so eine 12-Megapixel-Kamera, wo irgendwie Full HD, 30 Frames, kannst Videos machen, hat Mikrofon und eben, das ist wirklich einfach zum Content machen.
Ja, aber sie sieht noch recht nice aus. Also, sie sieht wirklich aus wie eine normale Sonnenbrille. Ich bin recht erstaunt, jetzt, als ich die gesehen habe, wirklich wie eine Ray-Ban-Sonnenbrille. Eben, dafür hat es kein Display, aber ja.
Gell, das hat es wirklich nicht. Nee. Also, genau.
Nein, ich glaube, es ist wirklich nur Kamera und das Livestreaming, wo so, Content Creator, Smart Glasses, genau.
Ich frage mich eigentlich, wie die musst du einfach irgendwo koppeln, um sie einrichten, oder? Weil, wenn du kein Display hast, musst du sie ja irgendwie mit dem Handy. Ja, stimmt, du koppelst sie mit dem Handy, loggst sie mit dem Account ein und so. Ja, wird garantiert so funktionieren. Ich finde auch, ist eigentlich noch etwas Witziges, aber ich meine, ich habe null Verwendung für das. Aber das scheint mir, 300 Stutz, am 17. Oktober kommen die. Also 300 Stutz, eben $300. Und da ja. Ich meine, wenn eine gute Ray-Ban-Brille kostet alle für sich mit 180 oder so, oder? Da sehe ich schon noch, dass sich das, also bei den Content Creator garantiert, oder? Dann holen sich die alle, die Fritzen, oder?
Also was machst du denn eigentlich, sorry, Content Creator? Du livestreamst deine Sicht und
hast schwer. Ja, denk halt die Stadion-Blogger. Vlogger, Entschuldigung, Stadion-Vlogger zum Beispiel. Die könnten die gerade anlegen. Und dann ihre richtig echte Jubel, weißt du?
Aha, so richtig so Point of View Content Creator. Okay. Ja, boah, ja, fair, wieso nicht? Also, ich habe das Gefühl, du kannst immer noch einfach sein Handy führen.
Ja gut, ich meine, du hast die Hand frei und so, und es ist okay, halt, ja, ich glaube, es gibt da schon einen anderen Eindruck, wenn natürlich wirklich einem seine Perspektive mit dem Ganzen rumschauen, das kann schon witzig sein, oder? Ich meine, wenn jemand, oder du läufst mehr jetzt durch Gamescom oder du dort IFA.
Ja.
Und du hast die einfach noch dabei und kannst einfach noch ein bisschen streamen.
Ja, also, okay, fair. Und dort ist natürlich dann, wie du sagst, dass der Punkt mit deinen Händen sind währenddessen frei, den finde ich noch gut. Gerade für so Sachen, das ist noch. Ich finde, der Schiris sollte zwei eine haben.
Stimmt. Das wäre auch witzig.
Das wäre mega geil. Sowieso. Also.
Boxer. Noch einmal. Funktioniert einmal. Einfach für den ersten Schlag, dann können sie ablecken. genau, und eben möglicherweise fast die grösste Neuigkeit ist wirklich der AI-Push, den sie da präsentiert haben. Und zwar wirklich Dutzende AIs haben sie vorgestellt, verteilt auf all ihre Dienste. Oder? Also dann alles gratis, die gibt es dann in WhatsApp, in Insta, Facebook, Messenger, überall sind die AIs drin und haben halt unterschiedliche Nutzen. Sie haben dann auch so 28 sind es gewesen, Charakter basierend auf Promis vorgestellt.
Aha.
Weißt du, so der Mr. Beast, der Snoop Dogg, Paris Hilton. Und der Snoop Dogg kannst du zum Beispiel so als Dungeon Master.
Was?
Er hat dann so ein Zauberer-Outfit. Und du kannst dann mit dem Snoop irgendwie eben Dungeons and Dragons oder so etwas spielen. Und du kannst dann halt, weißt du, du quatschst mit diesen Chatbots, wie es kennt von ChatGPT.
Ah, ja.
Die Promis, jetzt die Charakter haben einfach noch das Profilbild, das sich auch ein bisschen bewegt, damit es halt so ein bisschen Persönlichkeit hat und ein bisschen lebendiger wirkt.
Also, aber sie sind Chatbots. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wenn du von Charakteren redest, dann redest du von Chatbots. Also die sind nicht, oder in welchen Apps sind die dann drin? Wo tut mir der Snoop Dogg den Dungeon Master machen? In welcher App? Wie funktioniert das?
Also ich meine, ich glaube, einbinden kannst du vermutlich an verschiedenen Orten, aber sicher in all diesen Meta-Diensten.
Okay.
Also du kannst dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob der zum Beispiel kannst in, sind sie immer in diesen Chat-Feistern gezeigt, wie du sie kennst von ChatGPT, oder?
Ja.
Und darum, wo du die dann aufrufst, ist mir nicht ganz klar, ob sie APIs werden haben, wo du sie auch auf deiner Webseite einbinden kannst. Mhm. Aber jetzt mal im Ersten wirst du es sicher einfach können in all ihren Diensten brauchen. Dann quatschst du mit dem und also über Text, oder? Und einfach obendrauf ist dann seine lustige Animation.
Aha, aber sie redet laut auch noch vor, also mit ihrem, sag mal, Slang und alles, oder ist das, oder was heisst
das? Es keine Sprache gehabt.
Aber also schriftlich ist es ihnen nachempfunden, wie ein Snoop Dogg oder wer auch immer da als Promis würde antworten.
Ja, genau. Und das geht. Es gibt wahrscheinlich kannst du Kochrezept brauchen und die einen dann eben irgendwie, was ich auch nicht, mit Paris Hilton, keine Ahnung, kannst du über Mode reden oder ich weiß auch nicht, was redest du mit der?
I don't fucking.
Aber genau, die hast, sind einfach alle auf dem Handy gezeigt, oder wo du irgendwie halt wirklich hast. Du chattest eigentlich wie wenn du mit jemandem einen WhatsApp-Chat offen hättest, oder? Oder eben so ein Facebook-Messenger. Oder hast du oben das Bild, das sich ein bisschen bewegt und unten dran hast du einen Text, wo du kannst Fragen stellen. Und eben das haben sie irgendwie recht gepusht. Also vor allem auch, weißt, bei WhatsApp gibt es dann so ein AI für Emojis. Du kannst eigene Emojis kreieren. Also so AI-Stickers. Die sind leider nicht animiert. Und ich meine, wer braucht Stickers, die nicht animiert sind? Die sind ja komplett verfüchst. aber... Ja, genau. Und dann weißt du, wegen Bilder. Wegen Bilderrecht. Sie haben die Meta-AI vorgestellt. Das ist eben die, die dann bei WhatsApp, Insta und Messenger kommt. Aha. Die hat auch Echtzeitresultate aus dem Web von Bing.
Geil.
Also mit der kannst du Informationen und so, kannst eben Bilder erstellen. Und eben, Die fragst dich dann schon, wie, dass man das Ganze mit dem Bildrecht ist schon überhaupt nicht geklärt. Mhm. Oder? Und jetzt ist schon der nächste grosse Player, der da einfach das mal ausrollt, oder?
Ja, da sind völlig also. am reingehen.
Und eben, genau, du kannst auch deine eigenen machen. Das haben das Meta AI Studio vorgestellt. Das ist eine Plattform, wo du kannst eben deine eigenen Chatbots bauen.
Ja.
Ah, lustig. Also wirklich der Endnutzer sozusagen. Also so, dass es einfach gemacht ist für jeden.
Ja, genau. Also ich meine, es wird für Business gedacht.
Ach so, okay.
Ja, so habe ich verstanden. Also meine ich nicht mehr an, du kannst sicher auch einen machen, aber es wird wohl schon gedacht sein, dass einfach jedes Unternehmen baut sich dort jeder Bot zusammen, oder?
Also quasi ein Galaxus oder ein Digitech-Bot, wo du kannst Fragen stellen, wenn du sagst, ich brauche einen neuen Laptop. Kannst du mir etwas empfehlen, das nicht zu teuer ist, aber so für die und die Anwendung gut ist. Und dann hast du einen Bot, der dir da...
Genau, ich meine, die sind ja theoretisch für alles denkbar, oder? Ja. Die Bots, oder? Und da habe ich genau schnell gefragt, wie das mit den Schnittstellen aussieht. Aber das habe ich schon noch... Also einfach, weißt du, das jetzt einfach das so... Das scheint mir, das geht wieder sehr schnell. Und einfach gerade da, schau mal, eine Schwette. Einfach eine Schwette von AI, die es einfach überall mal gibt. Und ja, eben, dann mal schauen, ob es mehr ist als ein Spielerei.
Die AI-Sachen sind jetzt aber wie komplett unabhängig von Quest 3 vorgestellt worden. Also es ist nicht irgendwie AI innerhalb von Quest 3, wo jetzt noch irgendwie...
Hey, ich glaube, du kannst sie dort aber auch nutzen, dass sie dir eben auch, weißt, wie so Sachen vorlesen und suchen und so. Ich glaube, das gibt es dann dort auch. Okay. Also die Meta-AI wird es dort sicher auch geben. Ja, genau. Und ist aber eben ab jetzt verfügbar, aber erst in den USA.
Okay.
Also werden wir sicher in den nächsten Tagen mal davon lesen, ob das Ganze noch etwas kann.
Also ich freue mich auf die Smart Glasses, die nehme ich mal mit und tue hier mal einen Live-Stream während dem Podcast machen.
Ja, können wir uns das Video schenken. Genau. Einfach jeder muss einfach eine haben. Genau. Ja, dann gehen wir noch weiter. Wir haben ja noch eine zweite und eine dritte News, aber wir haben ein Update zu Unity, die Game Engine, die ihre Preisstruktur angepasst hat. Und es ist hin und her gegangen. Und was ist der aktuelle Stand, Tommy?
Der aktuelle Stand ist, dass sich Unity entschuldigt hat für alles, was passiert ist. Luca, du bist ja letzte Woche nicht dabei gewesen. Ist der Unity ein Begriff? Hast du nicht gedacht, dass jetzt hier so ins Spotlight gerückt wird?
Ich habe das Messer nicht einmal gesehen, wo mir in den Rücken gerade hineingerammt.
Mit Millionen Fragen abgehauen.
Es ist schon okay, wenn es dir kein Begriff ist.
Nein, ich weiß, was es ist. Aber erzähl es du mal mit deinen Worten.
Es ist eine Game Engine, die relativ viele kleine bis mittelgroße Studios brauchen, um ihre Games zu entwickeln.
Und ja, genau, das habe ich noch gewusst.
Und letzte Woche haben die eben ein neues, oder vorletzte Woche ist es mit mir sogar, ein neues Bezahlmodell angekündigt, weil bisher war es ja relativ simpel gewesen. Du hast eine Lizenz gekauft, die du jährlich gezahlt hast, je nachdem, wie gross dein Unternehmen war, das ist gezahlt und gut ist. Mega simpel. Und dann haben sie ein neues Bezahlmodell angekündigt, wo sich näher daran gerichtet hat, wie oft dein Game runtergeladen wird. Und das Problem da dabei ist halt gewesen, dass du die Kosten nicht abschätzen kannst. Wenn dein Game plötzlich viral geht oder wenn es irgendwie in einem Abo-Service inkludiert ist und die Leute mega oft runterladen, ohne viel Geld auszugeben, dann musst du halt mit immensen Kosten rechnen. Und viele kleinere Studios haben gesagt, das sei existenzbedrohend und das kann Unity so nicht machen. Es hat auf jeden Fall einen riesen Shitstorm gegeben, über den haben wir letzte Woche geredet. Und Unity hat sich jetzt wie gezwungen gesehen, sich zu entschuldigen und alles rückgängig zu machen. Wie so oft, oder? So ein Unternehmen kommt raus mit etwas, was einfach absolut inakzeptabel ist und dann entschuldigen sie sich und zeigen etwas Neues. Und der neue Plan, den sie jetzt gezeigt haben, ist besser, aber viele Studios sagen immer, er ist nicht gut. Das Ding ist einfach, wenn sie, jetzt haben sie halt natürlich, sie sind zuerst mit etwas rausgegangen, was absolut inakzeptabel ist. Und jetzt ist natürlich alles besser als das, was vorher ist. Egal wie scheiße das eigentlich ist. Der neue Plan, der sagt jetzt, dass es für die kostenlose Lizenz, es gibt sogar eine kostenlose Lizenz, die vor allem so für Privatpersonen und ganz, ganz kleine Unternehmen genutzt wird. Dort werden die neuen Gebühren gar nicht erhoben. Das fällt wie ganz weg. Und für die höhere Lizenz, für Unity Pro und Unity Enterprise heissen die, dort gibt es die zusätzlichen Kosten. Sie nennen es Runtime-Fee, also jedes Mal, wenn das Game abgeladen wird und gestartet wird, darum Runtime. Die Runtime-Fee gibt es dort immer noch, aber sie ist ein bisschen abgeschwächt worden. Und zwar ist es so, Das ist ein riesen Vorteil im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen. Alle Games, die mit der jetzigen Version gemacht werden von Unity, die unterliegen dieser Runtime-Fee nicht. Also für die, die zusätzliche Gebühren nicht zahlen. Und was sie es angekündigt haben, ist so gewesen, egal welches Game, mit welcher Version, ab jetzt, beziehungsweise ab dem 1. Januar 2024, werden die Runtime-Fee angefallen. Und das ist halt scheiße, oder? Wenn du dein Game anfängst mit Nutzungsbedingungen, wo drin steht, wie das Lizenzmodell funktioniert und wie viel das musst du zahlen. Und dann kommt Unity und sagt, sorry, und übrigens, jetzt pro Download musst du auch noch 20 Cent mehr zahlen.
Das ist wirklich Schweinerei. Ja. Also das ist sowas von inakzeptabel.
Das ist jetzt zum Glück
nicht mehr. Ja.
Okay.
Und es gibt auch noch Änderungen. Du musst erst die Runtime-Fee zahlen, aber Umsatzzahl von 1 Million Dollar war es, genau. Also wenn dein Game mehr als 1 Million Dollar verdient hat, musst du die zahlen. Und du kannst auswählen als Studio, ob du einfach pauschal 2,5% von deinem Umsatz abdrücken an Unity oder ob die Runtime-Fee willst zahlen. Und die Studios können das dann wie selber berechnen. Hey, wie viel Kosten verursachen die Downloads und wie viel Kosten wäre es, wenn wir einfach 2,5% vom Umsatz würden zahlen. Also diese Flexibilität hast du jetzt so. Und das wäre vorher nicht so gewesen. Und laut dem ursprünglichen Plan wäre es auch noch so gewesen, dass Unity die Downloads selber getrackt hätte. Und sie nie genau erzählt, wie das würde funktionieren.
Aha.
Sie haben einfach gesagt, ja, wir schauen, wie viel Mal so ein Spiel runtergeladen wurde und die bekommen die Rechnung. Und jetzt kann das Studio selber sagen, hey, unser Game ist 5 Millionen Mal downloadet worden. Hier, so viel schulden wir euch oder wir schulden euch 2,5%. Also immerhin ein Fortschritt. So.
Aber das ist irgendwie schon noch krass. Also so derart zuerst über das Ziel rausschiessen.
Genau.
Das ist schon. Aber wie sagen wir dem? Teufelsanwalt oder Devil's Advocate?
Ja.
Hat es einen Grund gehabt, warum Unity das gemacht hat? Also auch einen nachvollziehbaren Grund?
Sie haben einfach gesagt, sie brauchen das Geld, um die Engine weiterentwickeln und zum halt den Support aufrechterhalten für die Studios. Und sie brauchen mehr Umsatz, sagen sie. Das ist so wie der Grund gewesen. Aber eben die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, haben sie das Vertrauen von mega vielen kleineren und mittelgroßen Studios einfach komplett zerstört. Und was sie auch noch gemacht haben, sie haben ihre Nutzungsbedingungen haben sie auf einer GitHub-Seite gesammelt. Seit 2019 haben sie das gemacht, wo du hast nachverfolgen können, was Änderungen hat gegeben, die Nutzungsbedingungen. Die haben sie gelöscht gehabt, bevor sie die neuen Runtime-Fees angekündigt haben, sodass du die Nutzungsbedingungen gar nicht mehr einsehen konntest. Und dann haben sie das angekündigt. Und das ist halt wirklich ein riesiger Vertrauensbruch. Oder? Das machst du halt einfach nicht in einer geschäftlichen Beziehung. Nutzungsbedingungen löschen und zeig hier, dass sie die neuen, das gilt jetzt für alle. Und darum werden sie jetzt auch trotz der Änderungen sehr, sehr schwer haben, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und die Reaktionen von Studios sind jetzt so von immer noch mega skeptisch bis zu, ja, es ist okay, es ist besser, aber immer noch nicht gut. Und ganz wenige sagen, es ist super, so wie es jetzt ist.
Ich meine, das kannst du wirklich, der Vertrauensbruch, der ist jetzt gemacht. Und das ist wirklich die Unity, die sind schon seit längerem, also ich weiß nicht, ob es erst seit oder Rico Tell oder wie heißt er oder einmal, das ist ein Ex-EA-Manager.
Genau.
Ist jetzt dort der Chef. Und das ist, es erklärt wirklich alles. Also die haben einfach eine neue Ausrichtung, die Bude. Und die wollen jetzt einfach mit Kohle machen und haben, glaube ich, schon ein bisschen Mühe, das Ganze rentabler zu machen. Ich glaube, rentabel ist es, glaube ich, schon.
Ja, rentabler, genau, um das geht es. Ja, also mehr Geld. Ja.
Okay. Und sie sind halt, die sind wirklich eine schöne Engine, die ist gewachsen mit den Indie-Entwicklern und die werden jetzt einfach versäckelt. Und ich bin überzeugt, alle werden wechseln, die können. Die Games, die du halt noch hast, die sind halt, wie sie sind. Aber kannst du mir doch, wärst du blöd, wenn du nicht würdest in Zukunft wechseln. Weil es scheint ja so offensichtlich. Die haben ja gewusst, was das für einen Shitstorm auslöst. Die haben ja garantiert schon gewusst, okay, wenn der nicht geht, dann haben wir noch das Backup.
Genau, 100%.
Wir schauen einfach mal, wie kann man reinschiessen und dann irgendwie, ein bisschen Shitstorm ist nicht so schlimm, wenn sie es dann gleich annehmen. Okay, geht nicht. Probieren wir ein bisschen zurückzurudern. Okay, geht auch nicht. Okay, dann haben wir noch den zweiten Plan, wo, wenn der von Anfang an gebracht hättest, wäre der immer noch voll scheiße.
Das hätte du einen riesen Shitstorm ausgelöst, absolut, ja.
Das ist eine Lumpenbude, Mann.
Es ist auch jetzt so hure komplex, oder? Also die Berechnung mit 2,5 oder zahlen wir Downloadgebühren und so. Das ist auch noch Zusatzaufwand, der jetzt zukommt auf Studios. Plus, ein paar hast du so ausgerechnet, oder? Wie viel würde es uns das ungefähr kosten? Und das Ding ist, jetzt sind die Kosten für die Nutzung von Unity für mittelgroße Studios etwa so hoch, wie sie es wären, wenn sie Unreal Engine würden nutzen. müssen. Und Unreal Engine ist ja die Engine von Epic, wo ja wirklich High-End ist und die neuesten Features hat und die neuesten grafischen Features hat und besseren Support hat. Und es ist dann auch die Frage, eben, wird das ungefähr gleich viel kostet jetzt? Wieso sollten wir bei Unity bleiben, wo wir eh schon Probleme haben mit der Engine und wo wir jetzt kein Vertrauen mehr haben in das Unternehmen? Wieso sollten wir da bleiben und nicht einfach zu Unreal wechseln, wo vielleicht ein bisschen teurer ist, aber halt einfach uns Sicherheit gibt?
Aber hey, für die Lukas da draussen, was sind so Games, die mit Unity laufen, die man kennt?
Among Us zum Beispiel.
Ja, mega viel. In meinem ersten
Artikel. Cult of the Lamb.
City Skylines, Phil, ist von deinen Lieblingsspielen.
Ach,
krass,
oder? Nicht
Pokémon Go, lustigerweise auch. Also wirklich mega grosse Bandbreite an Games, die mit dem entwickelt werden.
Okay.
Und eben, Pokémon Go, das sind eben die Firmen, weißt du, die zahlen das.
Genau,
das
für die ist es egal.
Kein Problem.
Ja. Es sind die kleineren Studios, die leiden. Und eben diese Unity anscheinend egal. Ihr Fokus ist gegen oben gerichtet und dort, wo es halt mehr Geld zu holen gibt. Ja. Wobei, ich muss sagen, die kostenlose Lizenz, immerhin die Änderungen dort, sind cool für alle Hobbyentwickler. Du kannst dein Game machen und raushauen, ohne Angst haben, dass du bankrott gehst, wenn dein Game viral geht. Das ist immerhin cool.
Das ist eben so absurd.
Es geht immer um Geld. Hey, aber eben um Geld geht es ja da im Hollywood Strike und jetzt kommen ja, glaube ich, die einen tatsächlich mehr Geld und mehr Recht, oder der hat sich einmal Teil davon zumindest gelegt. Der ist ja schon seit Monaten am Tun. Was ist der aktuelle Stand, Luca?
Ja, genau. Streik in Hollywood. Kann man schon vom Licht am Ende vom Tunnel reden? Ich traue mich noch nicht so recht. Ich sage mal eher, man kann langsam die Luft im Stuhl ein bisschen frischer. wird langsam ein bisschen frischer. Und der Gandalf hat ja damals schon gesagt, im Zweifel immer der Nase nach, bis die frische Luft einem zurück ins Licht führt. So, schöner blumiger Einstieg. Nein, genau, wie du gesagt hast, in Hollywood wird seit Monaten gestreikt. Autorinnen und Autoren streiken seit Mai. Schauspielerinnen und Schauspieler seit Juli. Und das ist das erste Mal in 60 Jahren, dass zwei von den drei grossen Gewerkschaften gleichzeitig streiken. Und damit ist Hollywood jetzt eigentlich den ganzen Sommer durch de facto stillgelegt gewesen.
Ja, was ist die dritte? Sag kurz, was ist die
dritte? Regisseur.
Ah, okay.
Den Namen weiss ich jetzt auch nicht. Aber Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, sagen wir es mal so. Das sind so die Big Three. Und auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch sind all die grossen Hollywood-Studios. Das ist Netflix, Disney, Warner Bros., Universal und so weiter. Jetzt Anfang dieser Woche, haben wir eben tatsächlich mal wieder ein bisschen frische Luft verschnuppern. Nämlich haben sich die Autorinnen und Autoren oder die Autorengilde mit den Hollywood-Studios tatsächlich können einigen auf bessere Arbeitskonditionen. Zu denen gehen wir gerade noch schnell. Und ihr Streik ist damit eigentlich gestern, 27. September, um 0 Uhr Ortszeit offiziell aufgehoben worden. Und ja, was haben sie jetzt genau erreicht mit dem neuen Gesamtarbeitsvertrag? Ich gehe jetzt nicht durch die 94 Seiten durch.
94 Seiten Vertrag, holy shit.
Ja, darum eben, also es klingt immer so, ja, was strecken die jetzt, was müssen die jetzt da so lange Wochen diskutieren, machen und tun? Also es ist halt nicht einfach nur irgendwie so, ja, eine Seite, nein, A4 Seiten, sondern eine brutal komplexe Geschichte. Aber zwei Sachen können wir da jetzt wirklich rausnehmen und sagen, okay, das sind so die zwei Hauptsachen, um das ist es vor allem gegangen, oder um das hat vor allem zu reden gegeben, nämlich erstens, zuschauerabhängige Bonusstrukturen, beziehungsweise die sogenannte Resthonorar. Das war vorher gewesen, wenn ein Film oder eine Serie im Fernsehen wiederholt wurde, ist, dann hat das, wie sagen wir dem Tantiem oder eben der Resthonorar, dann haben sie einfach von dem nochmal abkassiert, Drehbuchautorinnen und Autoren. Und das im heutigen Zeitalter von Streaming gibt es halt einfach nicht mehr viel Wiederholungen, oder beziehungsweise die Leute sind halt nicht mehr am Live-TV schauen, sind halt Sachen am Streamen. Und dort ist die Krux, weil Netflix und Co., wenn es jetzt nicht irgendwie gerade eine neue Serie ist, die mega Rekord bricht, erfährst du nichts über Zuschauerzahlen, über gestreamte Stunden und so weiter und so fort. Und dort ist auch nichts reguliert. Wie viel bekommt jetzt jemand, wo, ja, wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, Matrix, der erste Matrix-Film aus dem Jahr 1999 auf Netflix streamen. Wie wird das gemessen und wie wird von da Tantiem ausgelöst? Das haben sie jetzt im neuen Gesamtarbeitsvertrag reguliert. Die Studios tun sich verpflichtet, also eben Disney, Netflix, dass sie den Gilden mitteilen, was genau die Stunden dahinter sind, damit die dann auf Basis von dem können eine Entlöhnung
ausrechnen. Erfahren wir das denn auch jetzt, wie erfolgreich das Zeug ist, das
gespielt wird? Ich glaube im Fall schon. Habe ich gerade eine Frage. Das sickert eh irgendwie durch. Vielleicht nicht offiziell, aber ich glaube, wir gelesen, viel mehr erfahren.
Es würde unter NDA stehen, oder? Die Informationen?
Eigentlich müsste unter... Genau. Also das müsste unter NDA stehen, weil eben, das ist wie so... das haben sie so abgemacht. Aber es wird 100% werden die Sachen durchsichern. Aber ja, die Frage ist auch, wie sehr interessiert sein. Also wenn eine Serie nicht erfolgreich ist, dann oder wenn Matrix oder keine Ahnung was. Also,
es würde mich echt interessieren, bei all den Serien, die gecancelt werden, ob die wirklich so unerfolgreich waren, weißt, oder ob die aus irgendeinem anderen Grund gecancelt werden. Es ist so,
das genau, und ich glaube, das gehörst du eben, glaube ich. Wenn dann etwas, nämlich, weißt, wenn irgendwie jemand nämlich eigentlich noch gut verdient hätte und dann wird es abgesagt und dann kommt sicher mal irgendwie etwas für, hey, leck, das ist einfach so ein Film gelaufen und jetzt haben sie es einfach weggemacht. Aber man wird es sehen.
Ja, stimmt. Von der Perspektive betrachtet, absolut.
Das bedeutet das jetzt auch, dass die Abo-Services jetzt noch teurer werden für den Nutzer? Irgendwann müssen die Kosten abgewälzt werden und das wird wahrscheinlich bei den Abos passieren, oder?
Ich habe gehört, du zahlst, das hast du
gesagt. du Typ. Nein, warum hast du das jetzt mal sagen? Wenn irgendjemand von Netflix zulässt.
Wir wissen, die hören uns alle.
Stimmt. Ja, nein, klar. Also irgendjemand wird die Kosten müssen tragen und wir wissen alle ganz genau, wer das wird sein, über kurz oder lang. Oder? Disney hat es ja erst jetzt gerade wieder erhöht. Prime-Abo, Prime-Video ist jetzt ja auch so ein Werbeabo am Einführen wieder, wo eigentlich Standard-Abo de facto teurer macht. Und so. Also es wird auf das hinauslaufen. Völlig klar. Das Zweite, was ich noch wollte sagen, aus dem neuen Gesamtarbeitsvertrag, wo sehr wichtig ist, die Art und Weise der Regulierungen, wie man eben den Einsatz von KI, da haben wir sie wieder, KI, regulieren. Die Drehbuchautorinnen und Autoren haben berechtigte Angst gehabt, dass die Studios je länger, je mehr werden auf KI setzen, auf Chatbots, auf ChatGPT und so weiter und so fort, um ihre Sachen zu schreiben und dann braucht es keine Autorinnen und Autoren mehr. Und genau dem wollte man jetzt ein bisschen in Regel vorschieben. Es ist den Studios nicht erlaubt, literarisches Material von einer KI schreiben zu lassen oder umschreiben zu lassen. Sie dürfen auch nicht von der Autorenschaft verlangen, KI einzusetzen für ihre Drehbücher, damit sie, keine Ahnung, schneller schreiben, damit sie Kosten sparen. Und wenn Studios, Autorinnen und Autoren Material zur Verfügung stellen, das von einer KI erstellt wurde, müssen sie sich auch explizit darauf hinweisen.
Schade, das, das heisst in dem Fall, der Snoop Dogg als Chatbot kann jetzt kein Skript schreiben für eine Fernsehserie. Das hätte ich noch cool gefunden.
Das wäre ja geil. Aber laut diesen neuen Regelungen nicht. Oder nicht einfach ohne weiteres. Und vor allem nicht ohne, dass die Autoren damit einverstanden sind. Ja, und sonst eben, wie gesagt, 100'000, Dutzende, es gibt bessere, keine Ahnung, also mehr Lohn, mehr Prozent, mehr Anteil, bessere Gesundheitsleistungen oder es ist alles ein bisschen besser geworden, aber das sind so die zwei Punkte, um das ist es vor allem gegangen. Und um das geht es auch den Schauspielerinnen und Schauspielern, weil die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Heißt das jetzt, der Streik in Hollywood ist vorbei? Nein, ist er nicht, weil eben die Schauspielergilde ist noch am Streiken und die haben ähnliche Punkte. KI ist bei ihnen auch ein Problem. Halt, wenn man schaut, Harrison Ford, der für Indiana Jones de-aged wird, tote Schauspieler, die wieder zum Leben erweckt werden und so weiter und so fort. Auch dort ist ein bisschen die Angst, was macht KI, wie viel Platz und Raum dürfte ich rein und wie muss das reguliert werden, erstens. Und zweitens ist auch dort wieder mit der Resthonorar genau die gleiche Diskussion. Wenn etwas wiederholt wird, nicht nur Drehbuchautoren davon profitieren, sondern natürlich auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Es gibt Stimmen, die sagen, hey, der neue Arbeitsvertrag von der Autorenschaft, die kann man ein bisschen so als Blaupause übernehmen für die Schauspieler. Die Chancen stehen gut. Und vor allem zeigt es auch, dass die Fronten vielleicht doch nicht ganz so verhärtet sind, wie es noch vor ein paar Wochen oder Monaten waren, wo man sogar gesagt hat, Hollywood will die Gewerkschaften ausblüten lassen finanziell. Die wollen warten, bis sie sich ihre Häuser und ihre Mieten nicht mehr leisten können, damit sie wieder zurückkrochen können am Verhandlungstisch und ihre Konditionen akzeptieren. Aber es hat sich offenbar da ein bisschen enthärtet, ein bisschen aufgelockert. Die Hoffnung, dass das bei den Schauspielerinnen und Schauspielern auch ist, ist berechtigt, denke ich mal. Aber es ist nicht gesagt. Vor allem, ich glaube, Domi, du hast uns da jetzt ein bisschen mehr noch darüber zu erzählen, was von der Schauspielerinnen und Schauspielerfront kommt.
Ja, genau. Dort gibt es nämlich im Videospielbereich droht noch mal ein zusätzlicher Streik, weil im Videospiel werden ja auch ganz viele Schauspieler und Schauspielerinnen gebraucht. Und die Gilde, die Screen Actors Guild in den USA, hat abgestimmt über einen Videospielstreik, um den autorisieren. Und die Abstimmung ist angenommen worden. Das heisst nicht, dass es einen Streik wird geben jetzt, sondern es heisst einfach, dass die Gewerkschaft von heute auf morgen sozusagen einen Streik kann ausrufen kann. Weil dort ist man nämlich auch in Verhandlungen, nicht mit den Filmstudios, sondern mit den grossen Game-Studios. Es geht nämlich um das Interactive Media Agreement. Und da wird mit Studios diskutiert wie Activision, EA, Epic, Take-Two, Warner Brothers, also auch die grossen, die man kennt aus den USA. Und es wird schon seit Oktober gibt es da Verhandlungsrunden. Ich habe gelesen, dass es schon 5 Runden hat gegeben, die nichts gebracht haben, wo also die Forderungen, die die Schauspielerinnen und Schauspieler haben im Videospielbereich nicht vorangebracht haben. Und um was geht es ihnen? Sie haben mega ähnliche Sachen, wie wir jetzt besprochen haben. Sie wollen höhere Löhne haben, die an die Inflation angepasst sind, und sie wollen vor KI geschützt werden. Also das ist so ein universelles Ding, wo glaube ich, bei allen Gilden drin ist. Und noch ein dritter Punkt, den ich recht lustig oder irgendwie absurd finde, es geht ja um Sicherheit beim Arbeitsplatz. Es ist nämlich so, dass jetzt nur Schauspieler, also Voice Actors, die nur ihre Stimme leihen, die haben 5 Minuten Pause einberechnet pro Stunde. Also die dürfen pro Stunde 5 Minuten Pause nehmen. Alle anderen Schauspieler, die also die ganzen Motion-Capture-Anzüge müssen anlegen und den ganzen Tag müssen rumhampeln auf einem virtuellen Set, die dürfen eigentlich gar keine Pause machen. wow. Und sie wollen, die Gilde will auch, dass bei diesen Sets irgendeine medizinische Fachkraft vor Ort ist, weil während dieser Aufnahmen, also wirklich die Schauspielerinnen und Schauspieler für Videospiele, die müssen halt nicht nur irgendwie da stehen und reden, die müssen auch Stunts machen, weil in einem Videospiel wirst du angeschossen, in einem Videospiel kämpfst, in einem Videospiel wirst du vor Explosion wegbombt. Und das musst du halt alles machen, oder, auf diesem Set. Und es gibt wie keine medizinische Versicherung, dass es denen gut wird gehen. Und das weiss ich so. Irgendetwas grundsätzlich, dass eine medizinische Fachperson dort ist und dass sichergestellt werden wird, dass wenn es zu einem Unfall kommt, dass sie versorgt werden.
Das ist auch schon geil. So Basics. Man macht einfach irgendwie, bis eben mal jemand irgendwie motzt, oder?
Mega, also so hohe Basic-Sachen, alle 3 Finger und ich kann mir nicht vorstellen, wie du gegen das kannst sein. Es ist so ganz, ganz grundlegende Sachen.
Für uns völlig unvorstellbar. Aber das ist halt eben irgendwie in den USA die Anti-Gewerkschaft-Politik. Ja. Oder? Also es ist ja völlig, dass sich da Schauspielergilde, Autorengilde, dass das überhaupt existiert, ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich für ein Land wie Amerika, wo ja mega drauf drin ist, so die Firmen immer so, nein, geh nicht zu einer Gewerkschaft, ja. Die machen alles schlimmer, wir sind eine Familie, wir können ja miteinander reden, wir können ja intern das klären.
Und Gewerkschaften sind Kommunismus und böse.
Voilà. Und dann passiert aber nie etwas. Es passiert nie etwas. Erst wenn es mal endlich eine Gewerkschaft... Und genau das haben ja all die grossen Firmen Angst, dass die Leute sich in Gewerkschaft organisieren und tatsächlich mal auf fucking Basics beharren.
Genau.
Medizinische Fachkraft am Set, wo es Stunts gibt. Also.
Es ist übrigens schon 2017 mal gestreckt worden, in einem grösseren Rahmen im Videospielbereich. Ein Jahr lang dazumals sogar. Ich weiß gar nicht, was die Forderungen dann waren, aber die sind durchgekommen auf Anfall dann. Und eben die Forderungen, die sie dann gestellt haben, der Vertrag läuft jetzt aus und darum gibt es jetzt die neue Runde, wo der neue Vertrag ausgehandelt werden soll. Und eben, da kann es jetzt vom einen Moment auf den anderen zum Streik kommen und ein paar Games werden dann sicher wieder verschoben werden.
Das Problem ist ja, wenn viele nicht in diesen Gewerkschaften sind, oder die könnten nämlich all die trotzdem anhören, oder? Mhm. Das ist dann das Problem.
Also wer kann anhören?
Ja, weißt du, das mit diesen ganzen Gewerkschaften funktioniert nur, weil ja in der Filmbranche, das sind eigentlich alle in diesen Gewerkschaften. Mhm. Im Game-Bereich, glaube ich, ist es nicht ganz so verbreitet.
Also,
es gibt auch noch gar nicht viele Gewerkschaften. Also das ist ja jetzt wirklich erst ein bisschen am Anlaufen in vielen Bereichen, dass sich in den Firmen selber auch Gewerkschaften bilden.
Ja, ja.
Und das ist eine Voraussetzung davon, weil wenn es das nicht gibt, könntest du schon irgendwie ein paar streiken, dann holst du einfach die anderen Leute, die nicht in einer Gewerkschaft sind.
Absolut. Ja. Das ist genau das, oder? Das ist das, was wir auch schon hatten, weißt du, vor einem Jahr oder zwei, wo es um all die ganzen antifeministischen, also weißt du, wo all die Frauenmisshandlungen interne und so in der Game-Branche, das haben wir ja mal immer wieder gehabt, das Thema. Ja, jetzt ist es bei Blizzard, haben sie da, keine Ahnung, sexuelle Sachen, Misshandlungen und so weiter und Mobbing und Sachen und so. Und das ist genau das Problem, weil ja die Gewerkschaften so in dieser Kultur, in dieser Arbeitskultur so vehement bekämpft worden sind, haben sich die Leute nie getraut, sich in Gewerkschaften zusammenzutun. Mhm. Und wenn du es probiert hast, haben sie dich einfach halt gespickt unter irgendwelchen fadenscheinigen Bedingungen. Und du hast keine Gewerkschaft gehabt, die dich vor so etwas geschützt hat, oder? Du hast eigentlich keine Welle gehabt, damit du geschützt hast. Und das ist ja mega der Prozess, der jetzt langsam ein bisschen am Anrollen ist, dass die merken, hey, Es wäre schon nicht schlecht, wenn wir eine haben. Aber es ist natürlich schwierig, weil solange du noch, eben, wie du sagst, in der Minderheit bist, riskierst, wenn du, wenn aber du das eben, probierst.
Immerhin die, die eben halt die Parallelen haben zu Hollywood. Du, die, also weißt du, die Voice Actors und so, das hat ja dann eh alles überschneidet. Ich glaube, darum gibt es dort dann auch als erstes oder schon länger. Ja gut, komm, apropos Film. Wir springen doch gerade weiter in unseren Big Screen und schauen, was dort der Luca zu erzählen hat, nachdem wir da das hören.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Du hast «The Creator» gesehen. Ich habe nur ein Teaserbild gesehen, aber «Science Fiction» habe ich gehört und das klingt interessant, darum ist das gut. Muss ich das schauen?
Ja, bevor ich die Frage beantworte. Tommy, was ist denn der letzte richtig gute Science-Fiction-Film, den du im Kino gesehen hast?
Zählt «Dune» aus «Science-Fiction»?
Ja, ja, okay, ja. Ich wollte gerade sagen, ich jetzt Gnade haben. Ich hätte fast noch gesagt, ich mache das jetzt noch ein bisschen schwerer. «Dune» 2021, okay, was noch?
«Science-Fiction»-Film. Das ist schwierig, ja, die geht nicht...
Vor allem neue,
gell? Es ist gar nicht so einfach. Also ich habe selber mir die Frage auch gestellt.
Blade Runner?
Blade Runner 2049, ja. Aus welchem Jahr ist der?
Der ist natürlich unter 3 Jahre alt.
Ja, der ist schon ein Zeitchen alt, ja.
Der ist schon ein Zeitchen alt. Der Phil denkt sicher an Oblivion oder Edge of Tomorrow.
Da habe ich nicht gesehen.
Mit dem Tom, ich glaube, der Tom Cruise macht das mit. Bin mir nicht sicher.
Meint.
Oder was haben wir noch? Interstellar, für das müssen wir ins Jahr 2014 zurück.
Ja, eben. Also, ich habe sicher mal zwischendurch einen. Netflix hat mal einen gehabt vor etwa 1-2 Jahren. Mhm.
Ja.
Was so ein bisschen Guardians of the Galaxy mäßig war. Mhm. Der ist noch okay. Mhm.
Ich weiß genau, welchen du meinst. Ich weiß den Titel nicht, aber ich weiß noch, welchen du meinst. Ja, also, wie gesagt, warum frage ich das so blöd in die Runde? Weil es wirklich tatsächlich einfach nicht mehr viel. Science Fiction hat in letzter Zeit keinen Pull mehr im Kino oder irgendwie einfach keinen Nachschub. Und wo ich den Titel von meinem Review zu The Creator schreiben musste, ist er mir tatsächlich für einmal sehr einfach gefallen, nämlich endlich mal wieder einen richtig guten Science-Fiction-Film. Und ich sage es auch jetzt gerade schon voraus, geht ihn auf einer IMAX-Leinwand schauen. Der Film ist wirklich einfach bombastisch und gemacht für die grosse Leinwand. Und es wäre schade, sich das irgendwie daheim reinzuziehen oder ja, nicht auf der grösstmöglichen Leinwand, die man zur Verfügung hat.
Muss ich Saargauer Hinterland, oder? Das ist die einzige gute Leinwand. Wir haben ja noch mal irgendwie zwei in der Schweiz, oder?
Es gibt jetzt schon mehr. Also in Spreitenbach gibt es IMAX-Leinwand, in Luzern gibt es eine.
In Muri, ja.
In Muri auch, oder?
Muri, was? Bern?
Ja, Bern.
Bern. Also man findet schon eine, wenn man ein bisschen in diesen grossen Ballungsgebieten und sonst halt, ja, muss man sich halt einen Tag Ferien nehmen und mal einen
Ausflug machen, genau.
Man muss nur Science-Fiction genug fest gern haben. The Creator, Regie geführt hat Gareth Edwards und das ist einer, der schon bei Godzilla 2014 Regie geführt hat und bei Rogue One, wo schlussendlich, wo Rogue One ins Kino kam, die meisten Leute haben es okay gefunden, aber es hat auch ein paar kritische Stimmen gegeben. Mittlerweile, jetzt auch schon fast 6 Jahre später, sind sich fast alle unisono einig, das ist der mit Abstand beste Star Wars-Film, den Disney jemals gemacht hat.
Sicher auch wegen Andor, oder nicht?
So sicher auch wegen Andor.
Godzilla 2014, ist das der mit dem Bryan Cranston gewesen?
Ja, okay, genau. Ja, genau. Und wenn man die zwei Filme so vergleicht, dann merkt man einfach schon, okay, der Gareth Edwards ist ein Regisseur, der wirklich das Visuelle hure im Griff hat, wo die grossen Bilder erschaffen kann wie kein zweiter. Und bei Rogue One hat er sich für das auch einen Kameramann hinzugeholt, der ein verdammter Experte für das ist, nämlich der Greg Fraser. Der hat zum Beispiel eben auch Dune gemacht, als Kameramann, für die, die eben die grossen Bilder gerne haben. Oder zuletzt auch The Batman, und zwar der mit dem... Pattinson, der von Twilight.
Ja,
vorher jetzt gerade nicht.
Robert.
Ja, also
Robert
Pattinson, danke, genau. Der Creator läuft auch ab dem 28., also seit heute am 28. September im Kino, ab sofort sozusagen, und hat eine Laufzeit von 133 Minuten. Um was geht's? Natürlich, wir sind in der Zukunft. Und irgendwie zieht sich das heute durch den ganzen Podcast durch. Es geht darum, dass die Menschheit Maschinen mit der derart weit fortgeschrittenen KI baut, also AI, dass sie noch kaum von Menschen zu unterscheiden sind. Die KIs oder die Maschinen, die sollen halt einfach auch unsere Alltagsaufgaben übernehmen, gefährliche Sachen machen, heikle Entscheidungen treffen, Gesundheitswesen voranbringen, Krebs heilen, alles Mögliche sollen sie machen. KI ist halt einfach wirklich der geilste Shit in der Zukunft, ausser wo eines Tages die KI plötzlich entscheidet, fast ganz Los Angeles in einem Nuklearangriff zu zerstören. Und von dem Tag an ist die Menschheit natürlich fest auf Kriegsfuß mit diesen Maschinen, beziehungsweise fast die ganze Menschheit, vor allem die westliche Kultur im fiktiven Land Neuasien.
Aber jetzt hast du genug über Terminator geredet. Und was kommt
ja, ja, genau. Zu dem komme ich noch. Im fiktiven Land Neuasien, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Thailand, Bangladesch, Vietnam, ich kann das nicht ganz genau können geografisch verorten. Dort haben sie sich, ist wie so nach der letzte Bastion von der Maschine, dort haben sie sich zurückgezogen und dort ist auch The Creator, also der, quasi der Chef oder der Erschaffer, der Anführer von dieser Maschine. Und der hat dort eine Geheimwaffe gebaut, die nicht nur die Macht hat, quasi zurückzuschlagen, die Menschheit wieder mal zurückzuschlagen, sondern sie sogar ganz zu vernichten. Und da kommt unser Hauptdarsteller ins Spiel, nämlich der Joshua, gespielt vom John David Washington. Er ist ein Ex-Spezialagent und sein Job ist natürlich nicht einfach nur, den Creator aufzuspüren und ja, zu töten, sondern auch seine Geheimwaffe. Das ist eigentlich nichts, wo der Joshua würde ausser, ja, erschüttern oder wo seine Entschlossenheit würde erschüttern, aber dann stellt sich heraus, dass die Geheimwaffe nichts anderes ist als ein Kind. Ein kleines Kind
mit dann,
wo natürlich auch eine KI ist. Also es ist natürlich eine Maschine mit der KI, aber in Form von einem kleinen Kind. Und dann stellt sich die Frage, hat er das Herz, um das arme Kind umzubringen und damit die wichtigste Mission von der Menschheit zu erfüllen oder nicht?
Hey, jetzt muss ich aber gleich noch mal schnell erklären. Also die AI ist wieder mal ein böse geworden, wie immer. Er hat eine Atombombe losgelassen auf irgendwo in den USA und nachher hat sich die Menschheit zurückgezogen? Oder
nein, die Menschheit hat nachher den Krieg angefangen. Also nachdem das also angefangen hat. Zuerst Natur ist die Explosion gewesen, und dann hat die Menschheit gefunden, scheiß Maschine, das geht nicht, wir müssen KI wieder verbieten. Und dann hat die Menschheit das tatsächlich so effizient gemacht, dass die Maschine jetzt nur noch im Neuasien existiert. Und der ganze, fast der ganze Film spielt auch dort in dem Neuasien. Ja, wie du sagst, Phil, also neu in dem Sinne ist an dieser Story fast nichts. Und das ist auch der Bereich, wo der Film jetzt nicht irgendwie mega, soll ich sagen, mega brilliert, wenn es um Tiefe geht, um philosophische Fragen, um Dinge. Es ist, der Edwards hat auch Geschichte mitgeschrieben, macht sich eigentlich recht einfach im Film. Es ist sehr, sehr genau geklärt, wer die Guten und wer die Bösen sind im Film. Es gibt keine mega Tiefe im Sinne von, ja, wie menschlich ist eine KI, wo fängt ihre Programmierung an, wo hört ihre Programmierung auf, wo fängt ihr es tatsächlich empfindungsfähig an? Sind sie überhaupt empfindungsfähig? Außer bei dem Kind. Was der Film mega gut macht, ist einfach die Charaktere so derart menschlich zu machen, selbst Maschinen, dass du einfach du folgst der Story und du willst, du bist interessiert daran, was mit diesen Charakteren passiert, das ist dir nicht egal. Es ist eigentlich im Sinne vom, ich sag mal, der Geist vom Film ist mir ein Leon der Profi. Ich sag mal ein bisschen so von der Chemie zwischen den beiden Darstellern, Joshua, wo der Ex-Spezialagent ist, und dem Kind. Die bildet dann so das Tandem im Film und ihre Beziehung zueinander ist halt ein bisschen wie so beim eben Leon der Profi mit dem Jean Reno und Natalie Portman, für die es kennen. Oder vielleicht jüngere Fans Mandalorian mit dem Mandalorian und dem Baby Yoda mit dem Grogu. Es ist so, eigentlich ist es eine relativ simple Geschichte vor dem Hintergrund von einem halt mega zeitgeistlichen Thema, von einem mega aktuellen Thema auch, wo es um die ganze KI geht. Aber das ist nicht der Punkt, wenn du gehst den Film schaust und du erwartest irgendwie ein tiefgründiges Chris Nolan-Style, Interception, Tenet, keine Ahnung was, oder weißt Matrix, wo es, wie heißt das, Simulacra und Simulacrum raus zitiert und so Zeugs. Also es ist kein Film, wo von dir mega Gehirnkapriole verlangt oder von dir mega verlangt, dass du dich jetzt mega mit dieser Materie auseinandersetzt, weil es ist im Kern eigentlich eine einfache Story. Eine einfache Story, aber mega menschlich erzählt, vor einem aktuellen Thema und mit wirklich grandiosen Bildern, wo die einfach wegblasen, weil sich mega frisch anfühlen, weil es ist keine Adaption von irgendeinem Roman, es ist kein Prequel, kein Sequel, nicht die
Zeit. Das sollte man eigentlich unterstützen, ja, voll. Ja, das ist
voll, originelle voll. Es ist mal wieder einfach eine originale Geschichte. Einfach wieder mal etwas Neues. Auch, weißt du, das ganze Worldbuilding. Wie funktioniert das mit den Menschen? Wie ist das mit den KI? Warum sind die so? Warum haben die das entschieden? Was ist das Neuasien? Was ist das für ein Land? Wie ist dort das Zusammenspiel und so? Es ist wirklich ein so die Welt, wo du eintauchst und eigentlich eine relativ simple Story erlebst, die einfach verdammt brutal spannend erzählt ist mit geilen Bildern und Charakteren. Der Schauspieler, der John David Washington, der ist zum Beispiel der Hauptdarsteller schon bei Tenet gewesen, wo ich mega cool finde. Das Kind, jetzt muss ich mal schnell go spicken, wie sie heißt, sie ist eine Newcomerin, und zwar Madeleine Yuna Voiles. Noch nie gehört, die ist Was ist sie? Vielleicht 8, 9 oder so. Oder vielleicht sogar noch jünger.
Wird jetzt auch noch nicht so viele Filme gemacht haben.
Ja, ja nein, eben, genau. Es ist eine totale Newcomer, aber sie spielt wirklich grandios. Also sie, ihre Rolle ist perfekt gecastet. Du kannst nicht anders, als sie sofort in der ersten Szene ins Herz schliessen. Und ja, das passiert natürlich mit Joshua.
Da bin ich eben gespannt, ob mir das so passieren wird. Weil ich jetzt gegen Fallout 4 müssen zurückdenken oder Fallout allgemein. Es hat immer also Questlines gegeben mit Robotern, also mit KI, die sich als Menschen ausgeben. Hey, und ich habe nie Mitleid mit denen gehabt. für mich ist immer klar, sie sind Roboter, sie sind keine Menschen. Ich muss kein Mitleid mit dir haben.
Aber, es gibt den Versuch, ein bisschen, dort ein bisschen Tiefe in die Story zu bringen, gibt es auch, wenn es irgendeine Szene gibt, wo der Joshua einen Roboter muss umbringen muss. Ja. Und das Kind sieht das, dann sagt er, ich habe ihn ja nicht umgebracht. Das ist eine Maschine, ich habe nur ausgeschaltet.
Ja.
Oder es ist wie so... Es gibt den Versuch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht irgendwie mega so, eben, du hast Terminator, du hast Blade Runner. Um Gottes Willen, Blade Runner hast du wirklich die tiefe Auseinandersetzung, was eben mit denen, was sind das, Replicants, oder, wo da sind, wo auch ihre Rechte haben wollen, wo auch sagen, hey, ich bin zwar eine Maschine, aber ich empfinde irgendwie trotzdem, und der Mensch, der findet, nein, das ist Programmierung, du empfindest nicht. Also, du bist programmiert, das zu empfinden, sozusagen, aber es ist nicht etwas, was du tatsächlich willentlich machst, und der Versuch, das in den Creator reinzubringen, gibt es. Es ist aber nicht besonders tief und ich behaupte jetzt einmal, es war gar nicht wirklich die Absicht von Edwards, das zu machen. Ich glaube, das hätte er gar nicht wollen und darum finde ich, das ist jetzt auch nicht eine Kritik, die ich am Film hinbringe und sage, er ist zu flach, sondern er will den Rest einfach brutal gut aufgeht und stimmt. Es ist wirklich einfach eine einfache, gut-böse Geschichte mit diesen zwei Mittelpunkten und sie gegen den Rest der Welt sozusagen. Sie müssen von A nach B nach C nach D kommen und du hast einfach die Wahnsinnsbilder. Und das ist einfach...
Müssen wir mal den Trailer schauen, wenn ihr nicht das Video gesehen habt. Also ich finde auch visuell sieht das geil aus. Ja.
Aber wieso habe ich von dem noch nie etwas gehört?
Hey, gute Frage. Im Fall, das haben andere auch schon gesagt. Ich kann im Fall im Moment... Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht erklären. Wenn du schaust, was die Vorschusslorbeeren sind auf Twitter, so, ist brutal. Der Film ist ja ist schon gehypt worden, bevor ich mein Review überhaupt habe anfangen zu schreiben. Aber zu Recht finde ich auch. Ich weiß nicht, warum der Film aber so derart unter dem Radar geflogen ist.
Wo kommst du fängst noch von neuen Filmen mit über, wenn es nicht gerade riesen, so bekannte Marken sind?
Auch wieder wahr.
Also weißt, ich schaue ja keine Werbung und so, irgendwie, ich wüsste damals gar nicht, wo ich es mitbekomme. Ich bekomme nur immer von neuen Nicolas Cage-Filmen mit. Aber ich muss, ey, der hat glaube ich, schon wieder 5 neue Filme gemacht, seit ich seinen letzten neuen Film geschaut habe.
So ein Phänomen.
Der hat fast schon wieder irgendeinen neuen, der verdammt geil aussieht. Der hat so einen Lauf. Ich schaue mit unseren Filmabenden, ich schaue wirklich jedes Mal einen neuen Nicolas Cage-Film. Oh, das ist grossartig. Aber ja, der Creator jetzt im Kino, muss ich mal schauen, wenn ich Zeit finde, würde ich echt gerne schauen.
Mhm, unbedingt.
Und sonst schaue ich auf dem mittelgrossen Bildschirm einfach ein bisschen Fußball, wenn ich es dann nicht selber spiele. Oder ich versuche es selber zu spielen, nämlich mit dem neuen FIFA, wo jetzt EA Sports FC heisst. Und zwar über das reden wir gerade, nachdem ich
zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Ja, genau, das erste FIFA, wo nicht mehr FIFA heisst. Aber sonst. Da hat sich, ich glaube, nicht so viel geändert, oder Luca?
Nein, ich muss mich auch noch mega dran gewöhnen. Das heisst jetzt FC24, man muss immer von FC24 reden. Hey, EA, FIFA, FC24, ich behaupte mal, die macht immer den gleichen Zyklus durch eigentlich. Es ist immer Anfangsjahr, wenn das Game rauskommt, ist es noch eher langsam, ist eher noch auf der Simulationsseite vom Leben. Und dann wird es über Monate hinweg patched, immer schneller. Und am Schluss hast du eigentlich ein mega arcadiges Game schon fast wieder. Und dann kommt wieder das neue FIFA raus oder das neue FC24 und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an und du bist wieder so, oh shit, jetzt ist wieder alles verdammt langsam und gestabig und behäbig und musst wieder trainieren und so weiter. Aber hey, es ist Fußball, es ist immer noch eine Kugel, die in eine Sphäre rein muss. Das Prinzip ändert sich nicht. am Gameplay selber, weil ich finde, ich behaupte jetzt mal, ich sage jetzt etwas, was nicht alle einverstanden sind wahrscheinlich, aber ich finde das Gameplay von FIFA oder von EA eigentlich immer schon, ich habe es immer schon mega gut gefunden. Und ich finde es mega schwierig zu sagen, wo muss man es noch verbessern. Klar, nachher, wenn du gegen Kollegen spielst oder online und hässlich bist und scheiß Algorithmus, das Game will nicht, dass ich gönne. Und was weiß ich. Also habe ich alles auch schon gemacht und gesagt und ich habe schon geflucht über das Game. Also, und trotzdem spiele ich es stundenweise. Ich glaube, das letzte FIFA 23 habe ich über fast 300 Stunden gespielt im letzten Jahr. Also
Das ist viel.
Ja, das ist schon echt viel. Und ich bin ja nicht der Einzige. Also es ist ja offenbar eines der mit Abstand erfolgreichsten Games immer noch, obwohl es sich ja angeblich jedes Jahr kein bisschen ändert und eigentlich der grösste Brunz ist. Also irgendetwas macht es in dem Fall gleich richtig.
Ja gut, ich glaube, das kann ich jetzt sagen, das sagt niemand. Aber logisch, das ist sicher Quatsch, oder? Das, logisch ändert sich immer ein bisschen etwas, aber man hat damals schon den Eindruck, es ist... Es würde theoretisch langen, wenn sie einfach jedes Jahr das Raster updaten, damit einfach die Leute ihre neuen Spieler haben. Weil das scheint ja schon der Hauptreiz zu sein.
Ist
muss
so,
einfach
ist so. Es geht immer um die Lizenz, um die Updates. Und, was ich sage mal, was ein fairer Kritikpunkt ist, also wo ich voll hundertprozentig unterstütze, ist, man muss es nicht jedes Jahr als neuen Preis, also weißt, als Vollpreis-Game verkaufen. Weil, ja, für das, vor allem mit Ultimate Team nehmen sie sonst auch schon genug Geld.
Ja, also aber wirklich. Immerhin, dieses Jahr hat es ja auch wieder eine Switch-Version gegeben und die ist dieses Jahr tatsächlich neu. EA hat ja bisher 2017 oder 2018 ist eine Switch-Version rausgekommen von FIFA und seither haben sie tatsächlich einfach nur das Team-Update gemacht jeweils und absolut nichts am Game geändert und jedes Mal ein neues Game verkauft.
Rex,
Mann. Und IGN hat jedes Jahr eine Einerwertung gegeben, einfach so aus Protest, weil sie finden, das geht gar nicht. Aber sie haben sich nicht beeindruckt gezeigt. Und jetzt ist das erste Mal, dass das Spiel wirklich updated ist worden und auf der Switch komplett neu ist.
Unglaublich lustig.
Schön.
Aber man kann sagen, wir haben ja eigentlich noch eine lustige Konstellation. Luca, du spielst es ja jedes Jahr. Mhm. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal gespielt, wieder seit dem 94. Ja, das weiss ich auch noch. Das FIFA 94 habe ich gespielt. Und du, Domi, hast früher viel gespielt, und aber dann lange nicht
mehr. Ja, von 13 bis 15 war so mein Peak. Mhm. Und beim 15 habe ich auch über 200 Stunden investiert und er hat es rapide abgenommen. Einfach weil ich mich zu fest aufgeregt hatte und gemerkt habe, dass es nicht, dass mir nicht gut tut, das Spiel.
das ist fast der Grund.
Ich habe so Rage quittet und habe das Spiel deinstalliert, dass ich es nicht mehr spielen kann. Aber dann bin ich gleich wieder zurück. Wirklich so wie ein Süchtiger. Und habe es dann gleich wieder runtergeladen und mich gehasst dafür, dass ich es wieder spiele. Und jetzt bin ich wieder drin.
Oh, sehr gut.
Aber gibt es, außer Hypermotion, wo da immer steht, wenn man das Goal macht, was gibt es weit entfernte Perspektive, sind so grosse oder größere Änderungen? Ein paar wird es schon geben.
Hey, eins, wo glaub, wirklich noch recht einen Einfluss haben wird, auch aufs Meta-Gameplay, und zwar je länger, je mehr, ist sicher die neue Spielstil, also quasi wie so. Wie sagen wir denn? Ja, doch, einfach Spielstil. Also eigentlich hat das jetzt schon jeder Profi, dass wenn du in die Stelle, also wenn du gehst schauen, bei jedem Profi, was ist so sein Spielstil? Da hast du irgendwie die Mittelfeld Kreative, die irgendwie Maestro haben, Spielstil, oder eben, was heisst Spielstil? Das heisst, dass irgendwie gewisse Sachen speziell gut sind, also vielleicht im Passen, im Dribbling mit Flair, dann hast du andere Animationen drin. Oder
sind das kleine Icons, die eingeblendet werden, überhaupt von den Spielern, jeweils während dem Spielen?
Genau. Was vorher schon war, also die Spielstil, das haben sie mal eingeführt vor ein paar Jahren, damit du wirklich quasi jeder, dass du nicht einfach nur hast, zum Beispiel einen schnellen Spieler auf dem Flügel, hat einfach mehr Tempo als ein langsamerer Spieler, sondern du hast einen Spieler, der eben, er ist schnell, aber auch gut im Dribbling und hat das schnellste Dribbling. Aber der Spieler, der ist jetzt nicht mega gut im Dribbling, aber hat eine mega explosive Schnelligkeit und ist physisch, kann sich, also weißt du, der Unterschied zwischen Rafael Leão, der einfach ein physisches Monster ist und einfach dich wegrammt, wenn du ihm im Weg bist. Oder ein Spieler wie ein Messi, der jetzt ein kleiner, agiler, auch schneller Spieler ist, aber viel mehr über das Dribbling geht und den Ball, der ihm am Fuß klebt. Und das haben sie vor ein paar Jahren schon mal eigentlich eingefügt. Was sie jetzt neu gemacht haben, ist einfach, dass gewisse Spielstile nochmal zusätzlich verstärkt werden. Das ist dann Spielstil Plus. Und das ist das Coole, während du spielst und du eben etwas machst, wo eben dem Spielstil entspricht. Zum Beispiel ein Spieler, der hat, er kann einen, keine Ahnung, er tut gut abschirmen. In dem Moment, wo du mit dem Spieler tatsächlich abschirmst, wird sein Icon oben im Kopf wie so eingeblendet. Und du weißt, da habe ich jetzt gerade etwas gemacht, wo der eben speziell gut ist. Oder ein Spieler, der gute lange Pass kann. Oder ein Spieler, der kopfballstark ist, der Luftpräsenz.
Gestern habe ich mit dem Haaland einen Fallrückzieher gemacht. Und
Der Haaland hat Akrobatie, glaube ich, als Spielstil plus. Das heisst, er kann eben so akrobatische Sachen machen, wie ein Fallrückzieher. Das hat er ja schon gemacht. Und wenn er das macht, und die haben dann nicht einfach, die haben dann wie so auch spezielle Animationen für sich gepachtet. Also der Haaland kann Fallrückzieher auf Art und Weise machen, wie sie sonst niemand anderes im Game kann. Auch wenn du
ein Doppelfallrückzieher.
Ja, ja, irgendwie, whatever. Irgendetwas völlig crazy. Und das wird einen mega Einfluss aufs Gameplay, wie du deine Mannschaft dann zusammenbaust, vor allem im Ultimate-Modus oder wie du mit deinen Spielern spielst. Weil du kannst viel gezielter auf die Stärke von gewissen Spielern eingehen und nicht. Und gewisse Sachen sind auch besser, gewisse Spielstil plus sind besser als die anderen. Und das hat dann wiederum einen Einfluss, wie tue ich meine Mannschaft oder der Spieler, der ist jetzt nicht so gut im Vergleich mit dem, weil der hat halt den Spielstil. Und du kannst nachher auch im Game aber dann, glaube ich, in gewissen Modi diesen Spielstil auch beibringen und trainieren mit denen. Also es gehört dann alles zu all diesen verschiedenen Modi, wenn du spielst My Pro-Modus oder eben im Ultimate Team und so weiter.
Das, du spielst vor allem Ultimate Team, oder?
Ich spiele vor allem Ultimate Team, ja.
Aber das kannst du auch, solo spielen, also nicht online.
Das spielst du...
Also nicht online schon, aber... Mhm. Auch gegen nicht, also gegen Computergegner.
Genau, du spielst das auch gegen. Also, Ultimate Team ist immer noch der mit Abstand populärste Modus, weil er hat auch fast alle möglichen Modi in sich vereint. Ultimate Team, für die, die es nicht kennen, das ist einfach, du baust deine Mannschaft selber zusammen aus deinen Spielern. Die Spieler bekommst du aus Päckchen, quasi wie Panini-Päckchen, eins zu eins gleiche. Die Päckchen kannst du kaufen mit Ingame-Währung oder mit Echtgeld. Von dort kommt auch ein bisschen der Pay-to-Win-Aspekt rein. Und die Mannschaft, die baust nicht einfach komplett zufällig zusammen, sondern du versuchst die maximale Chemie untereinander zu generieren. Also Spieler, die irgendwie in der gleichen Mannschaft sind, in der gleichen Nation oder in der gleichen Liga, die können unterschiedlich viel Chemie zueinander aufbauen und so hast du auch ein bisschen, ich sag mal, eine taktische Komponente, dass ich nicht einfach völlig random wie Real Madrid in den 2000er Jahren einfach alles zusammenwürfle, sondern wirklich ein bisschen versuchen, gezielt aufzubauen, was brauche ich noch, welchen Spieler aus welcher Liga, da kann ich dann Chemie. Und je besser Chemie ist, desto besser sind die Spieler selber auch noch. Also die haben dann werden ihre Werte wieder mal zusätzlich verstärkt. Das ist Prinzip, das ist der Kern von Ultimate Team. Und innerhalb von dem hast du natürlich einen Haufen verschiedene Spielmodi. Die einen sind eben offline. Da spielst du gegen andere Teams, die andere erstellt haben, aber halt einfach von einem PC gesteuert. Das ist das heißt Squad Battle. Oder dann eben online. Und das ist dann wie Seasons, halt einfach mit deiner Mannschaft. Dann spielst du tatsächlich gegen andere Leute innerhalb von einer Liga. Wenn du gewinnst, steigst du Liga auf. Wenn du verlierst, steigst du Liga ab. Und je besser du bist, desto bessere Belohnungen bekommst du eben in Form von Packs, in Form von Ingame-Währung und so weiter und so fort.
Und hast du schon, gibst du mal das Geld aus, oder?
Nein, tatsächlich. Ich bin eigentlich sehr, sehr gefährdet, Geld auszugeben Games. Ich mache das etwa die. Ich habe bei FIFA 23 vielleicht mal für 5 oder 6 Franken mal ein Spezialpaket gepostet. Aber das ist, also vielleicht kannst du 2-3 Mal Maximum. Ich kann sonst wirklich nie Geld ausgeben. Und am Ende vom Jahr trotzdem verdammt geile Truppe zusammengekommen. Wirklich gute Spieler. Also,
aber ich finde nicht alles, dass du wieder neu musst anfangen beim neuen FIFA.
Nein, im Fall überhaupt nicht. Das wär, wo ist denn der Spass? Also weißt du, wenn ich die. Sonst hätte ich ja gar keine Motivation. Das ist ja so. Du fängst bei jedem FIFA fängst wieder von null an. Auch darum, wo ich dir eigentlich nicht mit Geld ausgeben will. Ich gebe 100 Stutzes und dann habe ich am nächsten FIFA fange ich wieder bei null an. Aber das ist ja der Modus, der so Spass macht. Das neue Zusammenbauen, das neue Optimieren von der Mannschaft. Und EA ist clever. Du hast nicht einfach nur die Standardversion der Spieler im Game, sondern über das Jahr hinweg gibt es immer wieder neue Aktionen. Irgendwie Champions League-Edition von dem Spieler, weil er irgendwie gerade ein mega gutes Game gehabt hat. Oder Icons, also all die zwei Spieler aus dem Jahr 2000, 2010 und so weiter. Kannst du wieder mit dem Ronaldinho spielen, wie der ins Game reinkommt. Oder ein Rivaldo, Maldini, was weiß ich. Du hast Aktionen, teils hast du auch Shapeshifter-Aktionen, die sagen, hey, wir würfeln durcheinander, jetzt machen wir den Haaland als Innenverteidiger und den Van Dijk als Stürmer. Und das ist so Spezialkarten. Und dann werden die natürlich mit dem Wert entsprechend anpassen. Also es ist zwar immer noch ein Van Dijk, aber der ist dann plötzlich sehr gut im Sturm. Und es wird halt immer so durcheinander gewöhnt. Also hast du halt wirklich ein so die Abwechslung. Und das geht, und jedes Jahr, die Motivation ist auch hoch, weil du alle paar 1-2 Monate wieder irgendwie neue Events hast, neue Aktionen, neue Karten. Und du bist eigentlich immer dran, deine Mannschaft weiter zu verbessern. Und am Ende des Jahres hast du dann wirklich so verreckt geil gute Spieler, die fast alle 99er wert haben oder so etwas. Und ja, dann ist aber auch langsam die Luft aus, oder? Dann geht es ja irgendwann mal nicht mehr besser und dann kommt das neue FIFA raus und dann fängst du wieder bei Null an und dann geht es von vorne los und das macht einfach unheimlich Spass. Darum ist Ultimate Team so derart erfolgreich.
Hast du eigentlich dort das Zeitungsartikel eingekramt, wo Milan aufgemacht wurde?
What? Sehen wir hinter mir? Ja.
Das könnte ich auch mal machen auf mir.
Ja, mit der FC Winterthur.
Ich habe nur Meister, wie heisst es, Manager-Karriere oder irgendwie so. Das habe ich gespielt.
Ich spiele nur Seasons online, wo du mit normalen Teams spielst. Weil ich habe Angst, in den Ultimate Team Strudel zu kommen. Das ist dann schon wie etwas, was süchtig macht.
Aber Season ist auch das ist nur online, oder?
Das ist online, ja. Du spielst mit den normalen Teams. Also du wählst das Team aus, kannst wie nichts ändern dran und spielst mit denen. Und das spiele ich im Moment
mit. Wie ist er gegangen?
Hey, ich bin hure drunter gekommen am Anfang. Es hat mich wirklich so verdammt angeschissen. Ich habe mit einem Sieg gestartet, glaube ich. Vielleicht habe ich auch dort gegen einen Bot gespielt, der es dir einfach macht, um reinkommen. Und er ist unentschieden. Und er wirklich irgendwie fünfmal hintereinander hure aufs Dach bekommen. Also wirklich so 2-3-4-0. Und jetzt habe ich mich langsam gefestigt. Jetzt bin ich, es gibt ja 10 Ligen, oder? Bin von Liga 10 auf 9 aufgestiegen. Jetzt brauche ich noch ein Unentschieden, um ins 8. aufsteigen. Und langsam läuft es. Ich habe wirklich ein Zeit gebraucht, um in die Steuerung zurückzukommen. Vor allem zu verteidigen, hatte ich hohe Mühe. Da hatte ich wirklich null Gefühl gehabt, wann das ich reingehen muss und wo das ich stehen muss. Aber das kommt jetzt langsam und jetzt macht es so langsam wieder Spass.
Ich finde das, ich habe es wirklich nicht, ich habe das letzte Jahr 20 Stunden gespielt und ich habe jedes Gefühl, jetzt immer, ich mache eben die Karriere, dann spielst du einfach sozusagen die normale Saison durch, oder? Plus irgendeinen unrealistischen Cup am Anfang. ein Million Preisgeld für irgendwelche Lumpenmannschaften. Und ich habe jetzt gesagt, du fängst an, Amateur ist das tiefste Niveau, wo übrigens mega dumm. Du musst immer aus dem Manager-Ding raus ins Hauptmenü und dir Schwierigkeitsgrad umstellen.
Okay.
Das ist mega dumm. Im Game selber kannst du nur das, die CPU-Intelligenz von 0 bis 100 kannst verstellen.
Okay.
Aber das willst du ja gar nicht unbedingt, oder?
Aber bei Ultimate Team kannst du vor jedem Match gegen den Kumpi einstellen, auf welchem Niveau du gegen den Kumpi spielst.
Das ist mega weird. Wirklich einfach im normalen Hauptmenü, wenn ich dort die Settings gehe, dort habe ich es nachher umgestellt. Und jetzt bin ich, glaube ich, im dritten. Was mal, dazwischen kommt Amateur, Halbprofi, Profi bin ich, glaube ich, jetzt. Und das ist immer noch recht easy. Also, eben, selbst mit dem FCW, wo ja, glaube ich, die Ratings sind ein bisschen komisch. Sind irgendwie, ich glaube, nur Lausanne Uschi hat, glaube ein schlechtes Rating als Vinti. Und aber ja. Nein, aber ich finde es, ich staune nämlich von der Komplexität von der Steuerung. Ich mache dann extra die Trainings, die jetzt übrigens anders sind im Alter. Hast du immer vor jedem Match können irgendwie 3 Trainings machen. Und dann hat er das ja, boostet er ja dann so die Stats. Und jetzt wählst du einfach immer einen aus und du hast irgendwie hure viel verschiedene. Also weißt du, irgendwie Sturm hat es etwa 4 verschiedene, Verteidigung, also ich glaube, es sind insgesamt etwa 40 verschiedene Trainings, habe ich das Gefühl. Aber ich finde die immer recht gut, dann ist so, das gibt es auch noch. Du kannst den Ball vorlegen. Steilpass, stimmt, da habe ich schon lange gesucht. finde ich gut.
Doppelpass.
Ja, genau. Ich bin mir noch Doppelpass. Ich glaube, noch nie einen erfolgreichen Doppelpass geschafft. Ich renne einfach nie einen richtigen Ort hin. Aber ich finde auch so, was du sagst, verteidigen, finde ich schon noch, finde ich auch schwierig. Weil irgendwie, bei mir sind es wie zu dumm noch die Gegner. Und dann bist du eben mit einfach mit Kreisli oder B drücken. Einfach sozusagen so ab, wie heisst es, abwehren heisst man. Das ist einfach immer das Einfachste. Weil sie sind einfach zu blöd, um meistens vorbeilaufen. Und so lernst du es, glaube ich, nicht. Und wir sollten es ja lernen, weil wir spielen ja am nächsten Montag. Müssen wir schauen. Oder vielleicht auch nicht schauen. am Montag am nächsten. Was ist es gerade für ein
2. Oktober. 2. Oktober. Ja.
Ab 7. spielen wir EA Sports FC gegen euch vielleicht, wenn ihr mitmacht.
Ja, es hat noch freie Plätze. Es ist ein Mini-Turnier, genau, wo wir spielen.
Playground Session kann man jeder, der mitmacht, spielt mindestens 5 oder 5 Matches.
Genau, und vielleicht spielt er gegen uns. Wenn er gegen uns spielt, hat er Glück gehabt. Genau. Wobei gegen Luca vielleicht. Ja, ich glaube, gegen Luca hat er nicht Glück, aber gegen Phil und wir hat er Glück.
Der Joker bin ich, wenn ich gegen mich kann. Einfach gegen Luca wird es schwieriger. Und der Dom ist die Unbekannte.
Und ihr könnt Preise von Xbox gibt's gewinnen, coole Sachen, wenn ihr auf den ersten 3 Plätzen landet. Es gibt insgesamt 64 Plätze, es gibt noch freie Plätze, also macht mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr weit vorne werdet, ist, glaube ich, relativ hoch, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, weil wir nehmen auch 3 Plätze genau. Und wir können ja nichts gewinnen.
Platz 1, 2 und 3 nehmen wir hier natürlich. Und dann
das wird, ich glaube, es wird grauenhaft. Ich bin sicher, wird mir richtig gefreut. Ich möchte, die gehen ja sehr lang. 12 Minuten im Match, oder?
12 Minuten.
Fuck, das wird sehr nervig.
Hey, wo kann man sich noch anmelden?
Auf digitec.ch gibt es einen Artikel mit allen Informationen oder ihr schaut auf unserem Discord-Server nachher. Der ist auch im Artikel verlinkt und sicher auch im Podcast-Artikel,
genau, den wir jetzt machen,
oder wirst du das sicher auch verlinken.
Ja. In den Infos tue ich das verlinken. Hey, komm, dann, ich habe nur noch ganz kurz, weil es wirklich gerade heute rausgekommen ist, habe ich es einfach nur eine Runde, oder eben nicht einmal eine ganze Runde gespielt. Aber Counter-Strike 2 ist rausgekommen, nachdem es jetzt ein paar Monate in der Beta war. Und da habe ich gefunden, gut, ich meine, das... Eigentlich ist das schon eine grosse Nummer, das muss man schon noch schön reinnehmen. wie ist mit euch Counter-Strike spielen und
so? Gar nichts.
Nie.
Ich habe es kurz mal ausprobiert, wo es ihr in Hero League, wo das der gestartet hat, einfach zu mal schauen. Ja, weil bis dann habe ich es wirklich noch nie ausprobiert. Aber okay. Ich habe das Gefühl, ich müsste sehr viel Zeit investieren, dass es Spass macht. Das ist wieder das klassische Multiplayer-Ding.
Ja, ich habe sicher hunderte Stunden gespielt über all die Versionen, aber jetzt auch online, da fand ich nicht gross. Früher bin ich gut gewesen, aber also jetzt, wenn ich da würde, kompetitiv, du kannst ja auswählen, weißt du, im Game, Casual, kompetitiv, also Ranking, Ranked hätte ich sicher null Chance. Heute bin ich immerhin ein paar Mal der MVP von einer Runde.
Ja, immerhin.
Das vielleicht eben rankt die am Anfang, einfach gerade, weil es sieht, du hast das irgendwie 0 Minuten gespielt. Man haut einfach ein paar Pfeifen durch das Team.
Oder eben Bots.
Aber nein, ich habe gerade gestaunt. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auf einem High-Level, die Änderungen. Also obwohl sie ja wirklich jetzt es hat ja viel, x verschiedene Counter-Strikes gegeben. Mm-hmm. Weißt du, vom berühmten 1.6 zum Source, zum Global Offensive, vom aktuellsten eigentlich. Und jetzt ist aber das erste, wo wirklich 2.0 heißt, oder einfach 2 heißt. Und ich habe es damals in meinem Artikel dort, wo sie die Neuigkeiten vorgestellt haben, haben sie schon gesagt, weißt du, so die Physik-Sachen, weißt du, der Rauch von der Granaten und so, wird jetzt richtig simuliert, sodass halt, hat halt einen Einfluss aufs Spiel, oder? Weil es den Sicht verdeckt und du kannst durchschiessen und durch den Schuss, den Druck, tut sich der auch geht dort auf.
Das ist schon mega geil. Es sieht geil aus und vor allem, wenn es noch Auswirkungen aufs Gameplay hat, ist es noch cooler.
Genau. Und der ganze Sound natürlich und so. Und das andere ist halt wirklich so die technischen Sachen mit dem Ping- und Input-Lag-Sachen. Ist jetzt einfach viel, viel besser, weil es dich sozusagen immer trackt. Das ist natürlich für Profis wichtig. Ich habe mehr gestaunt, als ich gespielt habe. Dass, ich glaube, ich hätte, wenn du gesagt hättest, schau, da ist das alte CS. Das sieht für mich genau
nicht gut. Also, es sieht schon ein bisschen besser aus, oder? Also,
ich mir ist nicht aufgefallen, wirklich nicht. Das alte habe ich auch vor ein paar Monaten das letzte Mal gespielt. Das ist mir wirklich ist genau der gleiche, so ein bisschen eher blasse Stil. Ich habe das 2 gespielt. Und von der... Ich habe es wieder aufgebaut, hat sich ganz, ganz leicht geändert. Am Ende hat es irgendwelche Jura Sandzwecke gehabt und ich bin mir sicher, die habe ich noch nie gesehen. Aber ich glaube, sonst, die wollen ja auch nichts
ändern. Also
ich bin nicht... Waffen, ich habe kurz geschaut, ich glaube, das sind genau die gleichen. Ich meine, die sind keine neuen. Granaten und all das.
Und es wird eher alles überdreht, oder? Alle Skin und so kannst du 1:1 übertragen.
Habe ich auch gehört, ja. Darum, wirklich, kann ich so aus dem Ding, ist mir wirklich nicht einmal aufgefallen, dass es irgendetwas anderes
wäre. So auf Steam und so. ist wie ersetzt, also CSGO gibt es wie nichts mehr. Das ist jetzt einfach Counter-Strike 2.0.
Das glaube ich im Fall jetzt nicht. Das, nein, ich starte es gerade mal geschrieben. Glaube ich im Fall, das kann ich nicht vorstellen. Das ist ja, das bei denen ist das alles so heilig, weißt du, so die verschiedenen.
Ja, ich habe es gestern aber irgendwie auf Twitter so nebenbei mal gesehen, dass jemand eine Stunde war, dass er 1500 Stunden hat in CS 2.0. Und dann habe ich nachgeschaut, das zählt wie die alte Stunde von CSGO mit.
Also wenn ich jetzt auf Counter-Strike schaue, finde ich es Counter-Strike 2, Condition Zero, Deleted Scenes und Source.
Also in dem Fall zu Go gibt es wirklich nichts.
Das ist aber noch verreckt, ja.
Boah.
Es hat nur noch das SDK vom Global Offensive. Okay, ja gut, dann wird das wohl schon stimmen. Das finde ich noch speziell, ja, dass man das, weil das ist ja das aktuelle E-Sports-Game. Mhm. Aber eben darum ist es, glaube ich, eben auch auf eine Art Änderungen sind vermutlich schon mehr so auf einem technischen Level. Aber visuell, je nach Level wirst du vermutlich schon eher sehen, dass das dort ein besser ist. Und side by side siehst du es sicher. Aber es ist jetzt wirklich nicht das Game, wo du startest und findest so, oh wow, das ist neu CS. Es ist wirklich nicht. Ich habe wirklich, weißt du, Möni alles. Aber ja, spiele ich sicher noch, weil wir haben gleich wieder eine LAN-Party. Oh. Und wir spielen immer relativ viel CS. Nicht so viel wie auch schon, zum Glück. Aber, zum Glück. Ja, ey, weißt du, wir haben zum Teil zwei Tage lang praktisch nur CS gespielt. Das, wirklich, das muss
ja,
nicht sein.
Mal sehen, ja, sehen wir mal langsam.
Ja. Könnt ihr ja auch noch ein bisschen FIFA spielen.
Ja, eben.
Ja.
FC, FC 24. Sorry.
Genau. 11 gegen 11.
Ja, genau.
Genau, ja, das Counter-Strike. Eben, wir, ich muss schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas dazu machen, mit jemandem, der mehr daraus kommt.
Aus mir.
Genau, genau. Ja, also komm, das war es mit unserem Podcast. Wie gesagt, unsere Playground-Session nächsten Montag. Könnt ihr gerne reinschauen oder mitmachen. Und sonst hören wir uns in einer Woche wieder. Und Tommy und Luca, vielen Dank fürs Mitmachen und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Tschüss.